23. September 1967. Sonnabend. 10 Eier kosteten 78 Pfennige im Jahr 1931, ein Pfund Butter 1,30 Mark. Die Petrikirche zu Jericho nahm für Ausschmückung zur Trauung und spätere Reinigung 2 Mark, für Läuten bei Annäherung des Brautwagens 3 Mark, für Brennen der Altarlichter 1 Mark, für Gesang und Orgelspiel während der Zeremonie 3 Mark und verkaufte Eintrittskarten an Leute außer der Hochzeitsgesellschaft für 1/4 Mark. Die Gebühren waren im Voraus zu entrichten. Lisbeth Papenbroek hatte aus diesem Katalog alles, bis auf die Gästekarten und das genierliche Singen, bestellt. Sie wurde wahrhaftig am Reformationstag nach dem Mittagessen in einem von Svenssons schwarzen Leihwagen durch die Stadtstraße zur Kirche chauffiert. Nun kam sie nicht zu einem heilen Gefühl. So oft hatte sie die Empfindung erwartet, jetzt knitterte und brach schon die Hoffnung darauf, nicht allein unter den Blicken von beiden Gehsteigen in das langsam fahrende Auto, die ihr eben noch höflich schienen.
»Ich kann mi nicht helpen, ich find mi hübsch«, sagte Kat und speigelt sich in Sout.
»Dunfelserinne, und du hast stöd.
Seid ob lief und kein ihr.
Der Krieg ist stört ein Jorrüme und sei geht no England.«
»Wer lang hätt, let lang hängen, den wart wie Köters nieden.
Otje Stoffregen is all dun.
Dem Mürt hätt sie sich in Blaumport trecken mögen.«
Nicht nur unter dem verbissenen Schweigen der Familie, die seit gestern Abend kreuz und quer zerstritten war. Luise Papenbroek mit ihrem Mann und der Braut, weil der Hochzeitszug nicht zu Fuß ankommen sollte. Papenbroek mit seiner ältesten Tochter, weil sie ihren bankrotten Mann auch noch betrunken angebracht hatte. Die wiederum mit Horst, weil er den Mund nicht halten konnte über die anonymen Briefe, die Crespal angeblich bekommen hatte. Horst mit seinem Vater, weil er ihm nicht das Tragen der SA-Uniform zur Feier erlaubt hatte, obwohl Pastor Medling bereit gewesen war, eine Abordnung uniformierter SA für einen vaterländischen Auftritt zu halten. Weil sein Schwager aus Krakow wiederum Hilfe aus seinen Schulden bekommen hatte, weil Lisbeths Mitgift von seinem Erbe abging. Lisbeth mit Horst, weil er Crespals Verwandtschaft Proleten genannt hatte. Papenbroek mit allen, weil sie ihn zu einer Einladung an den ältesten Sohn in Rio de Janeiro hatten zwingen wollen. Recht eigentlich störte sie Crespals nachgiebiges Gehabe. Sie fand es nicht recht. Er hatte sich gefügt in das Datum des Reformationsfestes, die aufgesetzten Anzeigen für die Rostocker Zeitung und das Gnitzer Tagblatt und den Lübecker Generalanzeiger waren ohne Striche aus Richmond zurückgekommen. Er hatte ihr den Willen gelassen mit dem Motto für die Predigt: Wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, der taugt nicht zum Reiche Gottes. Lukas 9, Vers 62. Er hatte zwar auf Dr. Semich, aber nicht auf den Wulfs als Gästen bestanden. Er hatte am Ende von Papenbroek einen Hut angenommen, damit er auf der Schwelle der Kirche etwas zum Abnehmen trug. All dies in Verrechnung gegen die Zusicherung und das Vertrauen darauf, dass der Schnellzug Nummer 2 ihn mit ihr um 7:30 aus Gnetz vor Jericho nach Hamburg retten sollte. Wenn aber er einen Handel wollte, warum legte er ihr nichts obenauf für den Willen zum Umzug ins fremde Land, der doch das größere Opfer blieb?
»Dat dau ich für die, Crespal. Für die dau ich dat.
Wüsstest du dat?«
Dies ist das erste Bild. Der Bräutigam mit meiner Mutter vor der Kirchhofsmauer, ihr Gesicht auf Augen und Lippen verkürzt, unkenntlich unter der Kante des langen Schleiers, der ihr einen Strich über die Stirn zog und darüber ihren Schädel nachbildete und bloßstellte in einer törichten und verletzlichen Gefäßform. Er, längst ohne Hut, rechts von ihr, den linken Arm hinter ihrem Rücken, ohne sie zu berühren, ein verkleideter Bauer in seinem lockeren schwarzen Anzug von Ladage und Oeke, Alster Arkaden, ein Auswärtiger, der träg vorgeschobene Lippen anbietet anstatt des Lächelns, ein Fremder, der auf den Schnellzug Stettin-Hamburg vertraut. Dies Bild wechselt mit Crespals Mutter, einer Alten mit verzogenen Schultern, der unter ihren dürren, schwarzgrauen Haaren die Glücksgrimasse an den gelben Zahnstummeln missrät. So aufmerksam horcht sie in ihren verarbeiteten, überanstrengten Körper, unslüt Oma, 1,5 Jahre vor ihrem Tod. Neben ihr wird Gertrud Niebuhr aufgestellt, ihr zweites Kind, befangen und unbeholfen ob der Ehre und des Vorteils, die erst zu Hause das Fest auf das Lebhafteste in Worten wiederholen wird. Auch Martin Niebuhr, freundlich und starr in seinem ungelüfteten Festtagsanzug, auch Peter Niebuhr, Student der Forstwissenschaften aus Berlin, dem die Brillengläser die Augen verspiegeln, der sich hält, als sei er in ein allzu entferntes Land geraten. Die alle konnten nur ein sehr südliches Platt. Und vor ihnen Stellmann rückt sein Stativ weiter und weiter zurück, streckt eine Hand mit drei schwörenden Fingern unterm schwarzen Tuch hervor, er fleht mit scharfen Kommandos mehr synchrones Mienenspiel. Und einmal ist der Halbkreis der Vereinigten Verwandtschaft samt Pastor im Rücken schwarz abgedeckt von zahlreichen derben Männern, jeder unter einem schwarzen Zylinder, die nicht mit Bosheit ins Bild getreten sind, aber in ihren steinern festlichen Mienen eine kleine Freude kriechen lassen, als sei an diesem Reformationstag einer, und nämlich keiner von ihnen, lächerlich hereingelegt worden. Dies Bild habe ich nie gesehen. Das andere Bild ist eine Fotografie, versteift durch lackierten Karton mit der eingravierten Anschrift des Lichtbildners Stellmann, die Ansicht einer langen Tafel unter Blitz und Lampenlicht in den Tafelaufsätzen und den Bratenplatten. Als ich es sah, war es kaum abgegriffen. Aber das Chamois war in seinem pappenden Etui nahezu dunkelbraun geworden und hatte die Gesichter neblig verwischt. Ich erkannte Papenbrook an seinem birnigen Schädel, auch seine etwas unterwürfige Strenge, mit der er sich zur Dame an seiner Rechten lehnt. Diese Dame, in einem uniformähnlichen Kostüm, das ihre eckigen Schultern herausbringen soll, war vielleicht eine Verwandte der Bodmers und hieß Isa. Die Frau an Papenbrooks anderer Seite kenne ich als meine Mutter. Es ist mir versichert worden. Sie trägt nunmehr eine vielleicht grünliche Bluse, die mit einer dünnen weißen Kordel locker um den Hals zusammengezogen ist. Die Aufnahme überrascht sie mit einer Hand hinterm Kopf an den zu einem Helm gesteckten Haaren, sodass sie lacht vor Vergnügen an ihrer Ungeschicklichkeit, aber als stünde ihr Lachen nicht. Diesem Gesicht war meins 1956 ähnlich. Die Fotografie ist dadurch verdorben, dass Crespal dem Objektiv die Hälfte seines breiten Rückens zukehrt, im Gespräch mit dem Rechtsanwalt aus Krakau, der Hilde Papenbrooks Erbteil vertrunken hat und ihr ein Unglück nach dem anderen beibringt. Und diesem Menschen, ausgestoßen aus der mecklenburgischen Anwaltskammer, der unerschrocken seinen schwarzen Scheitel hinhält, vergnügt und womöglich nur verschmitzt mit seinen verkniffenen Augen, seinem festen Backenfleisch, dem trinkt Crespal zu mit Cognac. Neben diesen beiden hat die Kamera einen Herrn beim Weggehen aufgehalten. Seh mich mit dem Hasenkopf, seh mich mit der breiten, flachen Bürste vorn an seinem geschorenen Hasenkopf, seh mich mit den krummen Lippen und der gekrausten Nase. Er muss aber gar nicht niesen, er möchte liebenswürdig erscheinen. Seh mich ging noch vor Ende des Kaffeetrinkens. Er blieb hinter meiner Mutter stehen und beugte sich über ihre Schulter, nicht lange, für vier Worte. Glück werden Sie haben mit dem Mädchen, Crespal. Den anderen nickte er beim Verlassen des Raums zu, und bei Bodmers wie bei Papenbrooks galt sein Verhalten noch lange als erstaunlich taktvoll für einen Juden und für einen Akademiker. Pastor Medling war sauer auf Semich, weil er nun nicht mit Anstand sitzen bleiben konnte. Als er aus der Tür war, kamen die Schnapsflaschen auf den Tisch. Und als meine Mutter und Crespal mit dem Schnellzug Nummer 2 gegen 9:45 in Hamburg ankamen und über die Kirchenallee zum Hotel Reichshof gingen, waren sie verheiratet, sagt Marie. Sonnabend ist der Tag der South Ferry, wenn Marie ihn dazu erklärt. Der Agitator Che Guevara hat für nötig gehalten, sich fotografieren zu lassen im bolivianischen Busch. Zwar zeigt ihn nun die New York Times im Kreise seiner Kampfgefährten, soll die ganze Welt zusehen, wenn er Kopf und Kragen verliert